Hallo, ihr habt alles richtig gemacht, wenn ihr den Runner's World Podcast hören wolltet. Denn dies ist Folge 171 des Runner's World Podcasts. Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Podcast-Folge hört ihr das Gespräch von Chefredakteur Martin Grüning mit Peter Tauber. Vielleicht sagt er euch noch was aus seiner politischen Vergangenheit, vielleicht aber auch schon als Buchautor. Denn Peter Tauber hat ein Buch geschrieben und das heißt Lauf los. Sprich, er ist selbst auch begeisterter Läufer. Wieso, weshalb, warum und worum es im Buch geht, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch und mit dieser Podcast-Folge.
Ich freue mich, dass ich in dieser Podcast-Folge einen, ich würde schon sagen, ganz besonderen Gast begrüßen darf. Ich bin der Martin von Runner's World. Meine Stimme ist bekannt. Ich bin diesmal ganz alleine in diesem Podcast, was selten genug der Fall ist. Ich hoffe auch tatsächlich, dass ich gegen diesen wortgewaltigen Gast auch alleine eine Chance finde, meine Fragen und eventuell auch meine Beiträge loszuwerden. Also ich begrüße ganz herzlich Peter Tauber, Dr. Peter Tauber, der gerade in der Laufszene deswegen eine gewisse Bekanntheit gewinnt, weil er ein tolles Buch geschrieben hat, Lauf los, erschienen im Bene Verlag, ganz aktuell jetzt im Buchhandel erhältlich. Ich muss aber noch ein paar Worte, Peter, bevor du jetzt Hallo oder Sonstiges sagen darfst, muss ich noch ein paar Worte mehr zu dir loswerden.
Peter Tauber, ich bin gespannt.
Peter Tauber, ja, jetzt begebe ich mich auf das Eis, auf dem ich nicht so kunstvoll unterwegs bin. Peter Tauber ist ein vor allen Dingen bekannt als Politiker, als politische Stimme der CDU. Er war Generalsekretär der CDU von 2013, glaube ich, bis 2018 oder 19. Er nickt. Er war Mitglied des Bundestages von 2009 bis 2021, das weiß ich ziemlich sicher. Und Peter, du warst auch Staatssekretär im Verteidigungsministerium von 2018 bis 2021.
Genau.
Und dann hat Speng gemacht und eine schwere Krankheit hat dich getroffen. Darauf werden wir später auch noch mal eingehen. Und du bist aus der Politik ausgeschieden und heute bist du glaube ich, du nennst dich Berater, hast eine eigene Beratungsagentur, vier Fichten und bist trotzdem, glaube ich, noch ganz nah dran am politischen Betrieb, aber eben nicht mehr aktuell Mandatsträger. Vor allen Dingen mir so, und jetzt kommt die Brücke, mir eben schon immer bekannt als engagierter Läufer, auch schon als du Staatssekretär warst, stand ich mal vor diesem gewaltigen Verteidigungsministerium mitten in Berlin, habe da auf dich gewartet und wir sind eine Runde gelaufen, haben über das Laufen gesprochen. Da habe ich schon gemerkt, dass du ein sehr begeisterter Läufer bist und deswegen auch natürlich ein toller Gesprächspartner zum Thema. Das Buch, das habe ich nicht so dahin gesagt, fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich finde deine Einstellung zu unserem Sportlaufen, finde ich, sehr beeindruckend. Da teile ich ganz vieles. Ganz vieles von deinem politischen Weltbild ist nicht ganz meines, aber das muss ja auch nicht so sein. Vielleicht kommen wir dazu auch noch später. Lass uns loslegen. Ich will natürlich am Anfang vor allen Dingen wissen, wie bist du persönlich zum Laufen gekommen? Also vielleicht können wir damit mal loslegen. Oder willst du noch zu meiner Einführung Korrekturen vornehmen?
Steht mir überhaupt nicht zu. Also ich sage erstmal Hallo und freue mich, dass ich mit dir hier sprechen darf. Und das Gute ist, du bestimmst das Tempo und wenn ich zu viel rede, ziehst du einfach ein bisschen an und dann werde ich schon still, damit ich noch weiter mitkomme. Also das, glaube ich, kriegen wir gut zusammen hin. So war das ja auch bei den beiden Läufen, die wir inzwischen gemacht haben, neulich vor kurzem nochmal in Hamburg zusammen. Es war sehr schön, die Runde um die Alster. Vielen Dank dafür. Ja, wie bin ich zum Laufen gekommen? Ich bin jemand, ich liebe Sport. Ich habe lange Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Tennis gespielt. Und ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich muss sagen, dass mir Mannschaftssport auch viel Freude gemacht hat. Aber und deswegen war Tennis auch am Ende nicht meins, weil wenn man da verloren hat, war man selber schuld. Da konnte ich nichts auf den Schläger schieben oder auf die Mannschaftskameraden. Ich habe aber früh mich schon politisch engagiert. Und das sind ja oft im Ehrenamt Abendtermine und dann leidet das gemeinsame Training. Und gerade wenn man, ich habe Geschichte studiert und dann auch noch promoviert in dem Fach, also man verbringt viele Stunden in Bibliotheken, Archiven und am Schreibtisch. Und gerade dann muss man sich ja bewegen. Und so habe ich das Laufen entdeckt, weil ich das eben machen konnte, wenn es passt im wahrsten Sinne des Wortes. Mal mittags, wenn die Sonne scheint, dann habe ich eben eine Nachtschicht am Schreibtisch gemacht und habe eben einfach gemerkt, dass mir das Laufen unheimlich gut tut. Nicht nur, weil ich dann 2 Gummibärchen mehr essen konnte ohne schlechtes Gewissen, sondern auch für die Seele. Also man sagt ja nicht umsonst, die erste Hälfte der Strecke läuft man für den Körper, die zweite für die Seele. Und da finde ich, ist definitiv was dran.
Ja, das würde ich gerne später auch noch vertiefen, aber weil wir jetzt eingestiegen sind, du hast eine politische Karriere gemacht, das Laufen für dich auch so als Machbares neben der Politik gefunden und hast deswegen, glaube ich, auch so dein erstes Kapitel des Buches heißt, oder eines der ersten Kapitel heißt, Politik ist ein Marathon und kein Sprint. Hast da direkt so einen Bezug auch zu deiner politischen Karriere oder zu dem Politikleben gezogen. Kannst du das nochmal so ein bisschen vertiefen? Also was du damit meinst, kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, mitnehmen?
Naja klar, also das ist natürlich die Welt, in der ich jetzt lange Jahre gelebt habe. 12 Jahre war das mein Broterwerb, die Politik. Und natürlich sind das dann Bilder und Gleichnisse, die einen prägen. Und ich bin so ein bisschen ein Nerd. Also ein Lauf, der nicht getrackt ist, hat nicht stattgefunden. Und wenn meine Uhr oder das Handy zwischendurch ausgeht, höre ich auch auf zu laufen. Ich denke dann, es gibt ja gar keinen Grund weiterzulaufen. Ich kann es ja gar nicht dokumentieren. Also da bin ich ein bisschen ein Nerd. Und ich habe aber deswegen natürlich ein bisschen nachvollziehen können, gerade auch beim Schreiben des Buches, wann bin ich eigentlich besonders viel gelaufen. Und das Verrückte ist, je stärker der Stress oder je größer der Druck war, desto mehr bin ich gelaufen. Das hat mir einfach wirklich gut getan für mich selbst. Das war eine Stunde, die gehörte nur mir. Ich konnte bei mir sein oder eben auch einfach mal alles andere loslassen, laut Musik hören. Und das hat diese Leidenschaft oder auch die Liebe zum Laufen natürlich nochmal zusätzlich geprägt, weil sie dann auch einen ganz praktischen, rationalen Wert für mich hatte. Das Laufen war unverzichtbar, das kann ich gar nicht anders sagen, um durchzuhalten. Und deswegen ist es eben auch kein Sprint. Es nützt nichts in der Politik, am Anfang nicht zu performen. Man sitzt in 3 Talkshows und alle sagen, ach, endlich mal ein anderes Gesicht. Vielmehr ist es ja am Anfang nicht, die Neugier. Und wenn du belastbar Beziehungen aufbauen willst, auch in der Politik, und das merke ich ja jetzt, wenn ich mit geschätzten Kollegen, mit Menschen, die jetzt noch Politik machen, die ich aus meiner eigenen Zeit noch kenne, wenn ich mich mit denen austauschen möchte, dann liegt viel daran, wie man miteinander umgegangen ist und gar nicht, dass man dieselben Gedanken oder Überzeugungen teilt. Mich verbindet mit vielen Menschen, mit denen ich politisch weit auseinander liege, aber zwischenmenschlich sehr viel, weil wir immer respektvoll miteinander umgegangen sind. Und auch beim Erreichen von Zielen braucht es in der Politik die berühmten dicken Bretter, von denen Max Weber gesprochen hat. Also all das spricht dafür, dass Politik eher ein Marathon ist als ein Kurzstreckenlauf.
Und du hast sehr schön da auch geschrieben, auch das ist mir so hängen geblieben, nicht nur bezogen auf die Politik, sondern auch auf die Demokratie braucht Ausdauer, hast du auch gesagt. Und ich glaube, das ist ja gerade in diesen Tagen, wo die Gesellschaft tatsächlich von, ich bin jetzt mal ganz hart, weltweit von Despoten gespalten wird, braucht es das erst recht, Ausdauer zu haben, nicht aufzugeben, an demokratische Grundwerte zu glauben, an diesen weiter mitzuarbeiten? Oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn du das bemühen willst, dann würde ich sagen, ist Politik definitiv laufen. Weil jeder, der wirklich läuft, weiß doch, kennt doch dieses Gefühl, dass man denkt, nee, eigentlich, also warum denn heute? Es gibt mit Blick nach draußen beim Wetter, mit Blick in den Körper hinein, keinen einzigen Grund, jetzt die Laufschuhe anzuziehen. Ich fühle mich nicht so, das Wetter lädt auch nicht ein. Und man macht es eben trotzdem meistens. Und so ist das mit Politik auch. Politik ist keine Wellnessveranstaltung. Und erst recht Demokratie ist keine Wellnessveranstaltung. Demokratie ist anstrengende Zumutung. Man muss sich andere Meinungen anhören. Im Zweifel die eigene hinterfragen. Das ist ja noch viel anstrengender, wenn du selber dich fragen musst, bin ich vielleicht auf dem Holzweg? Könnte der andere recht haben? Wer macht das denn von uns gerne? Das ist alles anstrengend. Und deswegen ist auch das natürlich, wie ich finde, eine gute Verbindung von Demokratie und Laufen, weil auch Laufen eben an sich ein Sport ist, den wir lieben, aber wir wissen genau, das ist anstrengend und das ist nicht immer schön. Und gerade für die schönen Läufe brauchst du die Anstrengung vorher, sonst funktioniert das nicht. Und diese Bilder, die beschäftigen mich natürlich oder haben mich auch intensiv immer wieder beschäftigt. Und da konnte ich viel für mich rausziehen. Das ist so beim Nachdenken über das Laufen.
Mich bewegen auch ganz banale Fragen. Warst du dann durchaus in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen oder sonstigen Dingen derjenige, der den längsten Atem hatte? Hast du so gemerkt, ich halte hier jetzt länger durch als die anderen oder ist das Quatsch?
Nee, das ist vielleicht nicht eine Fähigkeit, die ich habe, weil ich ungerne stillstehe. Ich bin dann ungeduldig, ich will dann vorankommen. Das ist dann vielleicht eher das, was ich vom Laufen mitnehme. Aber das Laufen ist halt eine Brücke. Und das ist faszinierend und schön. Wenn du Leute triffst und man unterhält sich ja dann meistens, kennt man den anderen ja am Anfang auch kaum. Und wenn man dann entdeckt, dass der andere auch läuft, das ist verrückt. Das ist eine wunderbare Brücke. Man kann sonst an ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und gerade wenn das dann noch jemand ist, der auch mal einen Halbmarathon gelaufen ist oder einen Marathon gelaufen ist, du hast sofort ein verbindendes Thema und das hilft ganz viel. Und ich habe das durchaus auch gemacht, dass ich mit Menschen gelaufen bin dann einfach. Nicht nur mit Journalisten, sondern auch, dass ich gesagt habe, du, ich habe da jetzt eigentlich, passt die Woche gar nicht, aber wollen wir nicht eine Stunde laufen gehen? Das habe ich sowieso vor. Und ich glaube, was eine ganz wichtige Sache nicht nur in der Politik ist, sondern gerade auch aktuell in unserer Gesellschaft, du hast es ja angesprochen mit den harten Meinungen und der Kompromisslosigkeit und den Despoten, darauf läuft es dann da am Ende immer hinaus. Wir dürfen nicht diese Fähigkeit, das Verbindende zu suchen, verlieren als Gesellschaft. Und das Laufen ist dann natürlich eine tolle Sache, weil wenn man weiß, dass über 20 Millionen Deutsche laufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen triffst, der schon mal einen Laufschuh anhatte, die ist halt einfach groß. Und es ist doch schön zu sagen, jetzt gucken wir erstmal gar nicht, was uns trennt. Wir stellen erstmal fest, es gibt was, das uns verbindet. Und danach ist jede Diskussion eine andere. Das ist gut. Und dafür ist das Laufen auch ein toller Sport.
Wunderbar, also da kann ich dich hundertprozentig bestätigen. Das ist ein Momentum, was ich auch in diesem Sport wunderschön finde, dass er vereint über ganz vieles, was einen sonst trennt, hinweg. Und ich sage ja auch immer, ich bin nicht im Stehen, bin ich bei manchem nicht diskussionsbereit, aber laufen tue ich auch mit Rechtsradikalen. Also das ist so die letzte Brücke, die ich niemals abbrechen werde, dass das Laufen vereint. Und ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt hatte. Früher haben wir, wenn wir irgendwelche Lauf-Communities getroffen hatten als Runners-Worldler oder in Laufcamps unterwegs waren, haben wir so am Anfang immer so die klassische Vorstellungsrunde gemacht und haben die Leute gebeten, sich kurz vorzustellen. Und dazu gehört ja in der Regel dann auch der Beruf. Und so weiter und so weiter. Und dann merkte ich sofort, da waren dann Vorurteile geschaffen, die es gar nicht brauchte. Also heute habe ich das abgeschafft. Da stellt man sich mit seinem Vornamen vor und dann läuft man mal los. Und erst am Ende der Woche hat dann vielleicht so mancher bemerkt, dass ein grundsätzlich politisches oder berufliches oder sonstiges komplett getrennt hätte von denen, mit denen man eine Woche lang wunderschöne Läufe gemeinsam irgendwie erlebt hat. Ne? Also da bin ich sowas von bei dir. Und das finde ich so einen der Gedanken, die auch durch dein Buch hindurch irgendwie sehr, sehr transparent werden und die ich total schön finde. Und die hat selten jemand auch so gut, das muss ich einfach wirklich sagen, wie du in diesem Buch auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr.
Vielen Dank.
Lass uns vielleicht am Anfang jetzt nochmal, was heißt am Anfang, wir sind ja schon am Quatschen, aber lass uns auch so über diesen einen entscheidenden Wendepunkt in deiner politischen Karriere reden, der ja eine Krankheit war. Und das hast du natürlich auch in dem Buch, das Thema hast du nicht ausgeklammert, das kann man auch, glaube ich, gar nicht. Ich fand es aber sehr, sehr schön, dass du es gekoppelt hast an die Überschrift Aufstehen oder Liegen bleiben. Kannst du uns da einmal mal so kurz mit reinnehmen, was da passierte, was dich bewegt hat und da gerne natürlich auch dann wieder so den Bezug zum Laufen finden?
Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt ja über die Faszination und das Gute im Laufen gesprochen. Das Laufen hat natürlich auch eine dunkle Seite. Und gerade wenn es auch zur Sucht werden kann oder wenn es nicht dazu dient, voranzukommen, sondern vor was wegzulaufen. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass wir das Laufen natürlich, und manchmal ist das ja auch gar nicht schlimm, einfach mal brauchen, um eine Sache hinter uns zu lassen. Die kommt dann irgendwann wieder mit geballter Macht. Wir können ihr nicht entgehen, aber wenigstens mal eine Auszeit zu haben, das ist gut. Dann ist das Laufen auch sinnvoll. Aber wenn es natürlich dazu dient, dass wir uns einer Sache nicht stellen, dann wird es schwierig. Dann ist das Laufen auch etwas Dunkles. Und ich habe das sicher gemacht auf dem Höhepunkt meiner politischen Karriere. Ich habe mir auch bei all diesen Angriffen und Attacken, auch in sozialen Netzwerken, ein Selbstbild zugelegt, was an vielen Stellen zu hinterfragen war. Ich bin dann in meinem wahrscheinlich härtesten politischen Jahr 3-mal einen Marathon gelaufen, was an sich schon eine Herausforderung ist. Und habe nicht gemerkt, dass ich mir damit am Ende nochmal zusätzlich was antue. Also eben nicht mehr auf dem Weg war, dadurch Kraft und Resilienz zu gewinnen, wie man heute sagen würde, sondern eigentlich immer weiter in den Kaninchenbau reingelaufen bin. Und dann hatte ich 2 Tage nach dem Frankfurt-Marathon, das war sozusagen der erste Tag im Jahr, so habe ich das auch gefühlt, an dem ich machen konnte, was ich wollte. Das war im Wahljahr 2017, bin ich zusammengebrochen, musste einen Notarzt rufen, hatte eine schwere Darmentzündung. Die heilte dann aus, dann hatte ich einen Rückfall und dann gab es die Entscheidung, es muss operiert werden. Mir ist dann ein Teil des Darms entfernt worden, über 30 Zentimeter. Und dann gab es eine Komplikation, eine Blutvergiftung, Sepsis und ich musste nochmal notoperiert werden. Naja, und das zog sich über ein Vierteljahr hin. Ich habe dann 2 Wochen auf der Intensivstation verbracht, insgesamt über einen Monat im Krankenhaus. Und wenn du vorher topfit warst und 3-mal im Jahr einen Marathon gelaufen bist und dann es nicht mehr schaffst, alleine dich im Bett umzudrehen, und der erste Schritt mit dem Rollator zum Waschbecken ein gefühlt neues Leben ist, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was allein körperlich das für mich für ein Fall war. Und von dem Mentalen haben wir noch gar nicht geredet. Und da habe ich natürlich auch, weil ich dann viel Zeit hatte, du liegst dann halt da im Bett, da will keiner mehr was von dir. Und vorher habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre enorm wichtig und alle brauchen mich so ungefähr. Dann musst du dich notgedrungen dem stellen. Und da habe ich durchaus auch übers Laufen natürlich nachgedacht. Und es war ein ganz wichtiges Ziel, im Gesundwerden wieder laufen zu können. Es war mir ganz wichtig, ich wollte wieder laufen. Ich wollte vielleicht nicht mehr so schnell laufen und vielleicht nicht 3-mal im Jahr einen Marathon, aber ich wollte gerne wieder laufen. Das war für mich das Gefühl, wieder gesund zu sein, laufen zu können. Und als ich dann in die Reha kam und der Mensch in der Reha sagte, also heute erste Übung, 6 Minuten Laufband, gehen. 6 Minuten auf dem Laufband gehen. Habe ich gedacht, Peter, der verarscht dich doch jetzt. Du gehst doch jetzt nicht hier 6 Minuten auf dem Laufband. Und ich war nach 6 Minuten auf dem Laufband fix und fertig. Da habe ich gemerkt, okay, das ist ein weiter Weg. Und vor allem habe ich gemerkt, wie sehr man das schätzen muss, wenn man laufen kann. Wie schön das ist, 10 Kilometer laufen zu können, ohne danach zusammenzubrechen, total müde zu sein, sondern im Gegenteil, gute Laune zu haben und dann in den Tag zu starten oder den Tag damit zu beschließen.
Kommt aus dieser Phase raus auch so deine Einstellung zum Laufen, die ja sich in vielen, vielen Kapiteln des Buches auch widerspiegelt? Also ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Kapitel heißt, es gibt keinen Grund, schneller zu werden. Ein anderes heißt irgendwie, weglaufen ist nicht, glaube ich. Sport ist Mord heißt ein weiteres. Das scheint ja irgendwie so auch dein Thema zu sein, dass du merkst, du bist ein ehrgeiziger Mensch, du willst etwas bewegen, du willst dich bewegen und eventuell bist auch du in der Gefahr, da das Maß zu verlieren und hast jetzt dann eben erkannt, es gibt andere Dimensionen des Laufens, die dir aber wichtiger sind. Steht das dahinter? Also auch dieses Moment, was ich ganz, ganz entscheidend finde, ist, weglaufen ist nicht. Also zu dir selbst laufen ist gut, aber vor etwas davonlaufen ist immer schlecht. Und war das auch etwas, was dich so in dieses, in diese drei Marathons, in dem herausforderndsten politischen Jahr getrieben hat?
Das war definitiv so ein Weglaufen. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo Jan Böhmermann ein Lied über mich gemacht hat, Wovor läuft Peter davon?
Ja, stimmt.
Der ist ja ein Zyniker vor dem Herrn, aber ich glaube, ihm ist gar nicht klar, was er da für einen Punkt gemacht hat, weil das war auch so. Was sich definitiv geändert hat.
Ich glaube, Entschuldigung, dass ich dir da reingehe, ich glaube, du kommst nicht darum, dass wir das Lied in den Notes unten verlinken.
Ja, das kannst du gerne machen. Ich bin da, es war so witzig, wie ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Ich habe, glaube ich, ja immer so Medien gescannt und man guckt ja dann auch, wo man da auftaucht als Politiker. Aber das hatte ich nicht mitbekommen. Und dann sagte irgendwann Karin Göring-Eckardt zu mir, sag mal, hast du eigentlich gesehen, dass Böhmermann ein Lied über dich gemacht hat? Und ich sagte, was? Sagte sie, doch, muss man die neueste Folge gucken. Und so kam es dann. Und ich glaube eben, er hat da leider einen wunden Punkt getroffen. Eine Sache habe ich aber sicher in den Jahren danach und vor allem natürlich nach diesem tiefen gesundheitlichen Einbruch gemerkt und gelernt. Und das ist sicherlich nicht nur eine Frage fürs Laufen, aber da finde ich, ist es so augenscheinlich, dass man es gut verstehen kann und aufs Leben, aufs eigene Leben übertragen kann, die Frage des Maßstabs. Mhm. Also ich bin definitiv kein Gegner unserer Leistungsgesellschaft. Ich glaube, Leistung ist was Gutes. Ich glaube auch, dass wir die Welt nicht retten, wenn jeder nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern wir brauchen immer wieder Menschen, die über sich hinauswachsen. Nicht jeder überall und nicht jeder kann das Gleiche, aber über sich hinauswachsen bedeutet ja über die eigene Grenze hinauswachsen. Es bedeutet ja nicht, dass ich so gut und so schnell werden bin wie du. Ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, kann ich meinen eigenen Maßstab verschieben, erweitern, meine Grenzen erweitern? Kann ich besser werden? Und da muss ich gar nicht so gut sein wie jemand anderes. Ich muss nur versuchen, dieses schöne Bild, jeden Tag die beste Version von mir selbst zu werden. Und das, finde ich, funktioniert wahrscheinlich bei keinem Sport so gut wie beim Laufen. Ich rede und diskutiere da ja viel drüber, auch über dieses Thema Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und dann gibt's Leute, die begegnen einem sehr skeptisch und dann sage ich immer, überlegt euch mal, wie das beim Laufen ist. Ihr habt alle schon mal, ob es jetzt der Volkslauf mit 10 Kilometern ist oder der Marathon, ihr habt alle schon mal diese Bilder aus dem Ziel gesehen. Und das Verrückte ist, da stolpert jemand nach 4:30, da ist der erste Kenianer schon, nicht nur beim Duschen, da war die Siegerehrung schon, stolpert nach 4:30 im Marathon ins Ziel und jubelt mehr als der Sieger. Wo gibt's denn das?
Ja.
Und vor allem das Verrückte ist, die am Rand stehen, da sagt ja keiner, nett, dass du da bist, ich bin schon seit 2 Stunden da. Da sagt jeder, Mensch, wie toll und großartig, toll, dass du es geschafft hast. Also auch dieser Respekt für eine andere Leistung, wo es gar nicht darum geht, war der jetzt schlechter oder besser als ich, sondern einfach nur anzuerkennen, wahrscheinlich hat der heute alles gegeben. Schneller konnte die heute einfach nicht. Und die ist da, wie großartig. Und das ist doch, wenn wir das übertragen auf die Gesellschaft, könnten wir so viel lernen vom Laufen, wie wir miteinander umgehen. Und das ist ja heilsam und gesund für uns selbst. Und das ist das, was ich halt gelernt habe. Es geht nicht darum, wie schnell ist ein anderer. Es geht darum, schaffe ich es ins Ziel? Schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe? Und vielleicht überrasche ich mich noch und bin einen Tick schneller. Und dann ist alles großartig.
Ich erinnere mich an ein kleines Experiment, was ich mal machte. Wir haben eine Kolumne im Heft schon seit 167 Ausgaben, die nennt sich Ausprobiert. Da haben wir schon die wildesten Sachen ausprobiert. Und ich habe einmal ausprobiert, Letzter zu werden in einem Laufwettkampf. Und das endete in einen harten Fight auf den letzten 300 Metern. Es war so Vorweihnachtszeit. Ein harten Fight gegen ein Rentier und einen Weihnachtsmann. Also eine Läuferin, ein Läufer, die entsprechend gekleidet waren. Und die sehr gerne auch Letzte werden wollten, weil wir alle drei wussten, wir bekommen definitiv ganz, ganz viel Applaus, weil die Letzten werden nochmal im sportlichen Umfeld eines solchen Laufwettkampfes, wenn da auch Publikum ist und so, werden nochmal ganz besonders gefeiert. Bei manchen Veranstaltungen warten dann sogar die Siegerin und der Sieger auf die Letzten. Also es war wirklich ein Battle darum, Letzter zu werden. Das war eigentlich ein total schönes Erlebnis, das Ganze, weil es mir so gezeigt hat im Nachgang, dass in dem Sport manche Dinge funktionieren, manche Dinge manchmal funktionieren, die eigentlich in der Gesellschaft immer auch funktionieren sollten, dass man Respekt vor denen hat, die sich eben nicht so leicht tun mit dem Tempo oder mit der Geschwindigkeit, die man vorlegt, egal wo. Also das war total schön und das passt sehr gut so eigentlich zu deinem Vergleich auch zum Marathon, wo tatsächlich ja so im 3-, 4-, 5-Stunden Bereich die Läuferinnen und Läufer meist mehr jubeln als dann die Sieger. Die Sieger müssen übrigens ermahnt werden vom Race Director, dass sie jubeln. Ich bin oft genug bei diesen Technical Meetings dabei vorm Rennen, wo dann der Renndirektor, die Direktorin sagt, also das komplette Preisgeld wird nur ausgezahlt, wenn wir tolle Jubelfotos von euch haben und ihr nicht runter auf eure Uhr guckt und die gerade einstoppt oder ähnliches.
Das ist ja verrückt.
Ja, ja, ganz witzig. Du hast aber trotzdem auch geschrieben, vom Glück Zweiter zu sein.
Ja.
Finde ich ja etwas überspitzt. Also du zitiertest dann auch Harald Schmidt, einen Weltklasse 400-Meter-Läufer. Du bist ja viel jünger als ich. Deiner Kindheit vermutlich, meiner
Kindheit und frühen Jugend. Ja, frühen Jugend, also Harald Schmidt ist natürlich, der ist ja aus Gelnhausen, ist für den Turnverein Gelnhausen gestartet und deswegen natürlich hier in meiner Heimat eine echte Legende im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin deswegen kann man kein Laufbuch schreiben, ohne was über Harald Schmidt zu schreiben. Das ist das eine. Und dann bin ich aber beim Lesen, ich habe viel gelesen übers Laufen in den Jahren, auf eine Stelle gestolpert bei Dieter Baumann. Und Dieter Baumann schreibt, Harald Schmidt wäre nach seiner Karriere in der Versenkung verschwunden. Mhm. Anders als Baumann. Und da habe ich mich gewundert, weil ich mir gedacht habe, hat der Dieter Baumann eigentlich mal darüber nachgedacht, dass der Harald Schmidt das wollte? Der wollte vielleicht gar nicht mehr im Rampenlicht stehen und permanent in der Öffentlichkeit. Also das war so ein bisschen, ja, danach hat er nichts mehr hingekriegt, so konnte man das lesen bei Baumann. Vielleicht war es nicht so gemeint, aber es war so nach dem Motto, ja, dann ist er halt, keiner weiß, was der jetzt mehr macht. Und ich glaube, dass das für Harald Schmidt gar nicht die Kategorie war. Und ich habe mich auch gefragt, warum ist der eigentlich so berühmt, heute noch in der Alterskohorte ein bisschen älter als ich? Das ist ja so, wenn du aus Gelnhausen kommst und kommst irgendwo hin, dann denkst du ja, alle erinnern, dass bei uns hier der Erfinder des Telefons geboren wurde und eine staufische Pfalz von Barbarossa steht und so weiter. Und wenn ich Leute 50 plus frage, ich komme aus Gelnhausen und kennst du das? Ja, ja, Harald Schmidt, der Hürdenläufer. Also der ist in dieser Generation definitiv bekannt und ich glaube, er ist auch so bekannt, weil er die entscheidenden Duelle gegen Edwin Moses verloren hat. Er ist Zweiter geworden und hat das aber mit unheimlicher Würde und Stolz und Kampf bis zum Schluss immer ausgefochten und das hat die Leute mindestens so beeindruckt, wie wenn der gewonnen hätte. Bin ich ganz sicher.
Ja, aber du schreibst ja vom Glück, Zweiter zu werden. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du den Harald fragst, dann wird er dir sagen, oh, ich hätte schon gern gewonnen gegen den Edwin Moses.
Ja, das stimmt.
Und er empfindet das nicht als großes Glück, da immer Zweiter geworden zu sein.
Stimmt.
Und nur in Anführungsstrichen Europameister. Ich glaube, aber ich glaube, bei Harald Schmidt war sehr entscheidend, dass er sehr, sehr bodenständig auftrat, dass er so der Naturbursche war, gegen diese amerikanische, ja, Edwin Moses war schon auch ein Gentleman so, aber er hatte so Glamour um sich rum und Harald Schmidt war so das Gegenbeispiel. Man hat immer so den Eindruck, der Hulk aus dem Wald, der sah
so. Und Harald Schmidt hat natürlich auch jede Menge Titel gewonnen, auf europäischer Ebene, national und so. Also das ist deswegen sicher, ja, der hätte auch gerne mal den Edwin Moses einmal mehr hinter sich gelassen. Aber dass er ja immer nur Zweiter war, kann man auch nicht behaupten. Ich würde dann ein anderes Bild bemühen. Also ich war ja Staatssekretär und da gab es, als ich Generalsekretär vorher war, viele, die gesagt haben, also jetzt danach, da musst du ja Minister werden eigentlich, das geht ja gar nicht anders. Und ich habe dann da lange mit Freunden drüber geredet und dann wurde ich so sehen, dass vielleicht manche der Kommentatoren nur Staatssekretär. Und da gab es zwei Erlebnisse. Einmal ein guter Freund, mit dem ich darüber sprach und dann sagte ich, ja, vielleicht werde ich jetzt dann irgendwie nur Staatssekretär und der war dann so sauer auf mich, der Nico, und sagte, sag mal, du bist doch echt, eigentlich bist du ein Arsch, weil es gibt so viele, die träumen davon, überhaupt Bundestagsabgeordneter zu werden und jetzt fängst du ja an und sagst nur Staatssekretär, komm mal klar, das ist ein Privileg, eine Ehre, dass du das alles machen darfst. Und da hatte er natürlich recht. Und ein anderer guter Freund, der so ein bisschen mein politischer Mentor war, Fritz Bohl, der sagte zu mir, Peter, du musst dir merken, kurz vorm Gipfel ist die Aussicht genauso gut wie oben, aber der Wind ist nicht so hart. Und das stimmt natürlich. Also der erste Platz ist halt meistens auch mit besonderer Verantwortung, mit besonderem Ärger, Stress und allen auch schwierigen Dingen verbunden. Das ist beim zweiten Platz ein bisschen anders. Und vielleicht ist man manchmal deswegen auf dem zweiten Platz ganz gut aufgehoben. Also ich habe mich da mit diesem Bild deswegen anfreunden können und hadere jetzt auch deswegen vielleicht nicht mit manchen Schritten in meiner politischen Karriere, wo andere sagen, eigentlich wäre da doch noch was gegangen. Ich sage dann immer, ich habe eigentlich die CDU durchgespielt, ich habe rechtzeitig aufgehört.
Naja, du bist 49, das ist, glaube ich, für einen Politiker noch gar kein Alter.
Aber du musst überlegen,
wissen wir, was alles da noch kommen mag.
Das stimmt, aber du musst halt überlegen, ich habe mit dem Quatsch, Entschuldigung, also ich habe hohen Respekt vor allen, die sich in Parteien engagieren und erst recht vor denen, die das hauptamtlich für unser Land machen, aber ich habe mit dem Kram mit 16, 17 angefangen. Im Ehrenamt. Ja. Ich habe fast jeden freien Abend dafür geopfert oder eingesetzt. Geopfert ist auch wieder ein falsches Wort, finde ich. Eingesetzt. Und deswegen habe ich in der Tat dann mit Ende 40 gedacht, vielleicht ist jetzt eine gute Gelegenheit, nochmal was anderes zu machen. Und auch eine Gelegenheit, etwas zu machen, wo ich anders laufen kann.
Ja. Ja, aber du weißt ja auch, um jetzt die Vergleiche zum Laufen zu strapazieren, zu einem sinnvollen Trainingsplan gehört auch ein Ruhetag. Und aber nach dem Ruhetag muss auch wieder ein Belastungstag folgen, um zu performen. Absolut. Vermutlich bist du tatsächlich, sage ich dir jetzt, als fast 63-Jähriger, bist du noch viel zu jung, als dass du ausschließen könntest, nicht doch noch. Und so weiter. Ich will aber auf
das
was anderes.
Da hast du 100%, du hast 100% recht. Ich bin nur deswegen auch so ein bisschen zurückhaltend, weil diese Medienwelt halt leider so funktioniert, wie sie funktioniert. Wenn ich jetzt sage, ja, so könnte ich mir schon vorstellen, dann schreibt morgen einer, der Tauber plant sein Comeback. Und so ist es nicht. Das, was ich jetzt gerade mache, auch mit meiner Agentur, du hast sie erwähnt, für Fichten, das mache ich super gerne. Aber ich habe im Leben auch gelernt, es ist ganz gefährlich, nie zu sagen. Das sage ich nicht. Sondern was auf diesem Weg noch kommt, den ich da laufe, das weiß ich eben noch nicht.
Zwei Dinge muss ich loswerden jetzt zu dem, was wir gesagt haben. Ich muss natürlich noch eine Retourkutsche zum Thema Dieter Baumann, weil mich Jahrzehnte mit ihm gemeinsam einen, muss ich gleich noch loswerden. Aber vorher möchte ich dich zitieren, weil das finde ich eigentlich das Schönste in diesen Kapiteln. Ich glaube, es ist, ich habe natürlich, wenn es jetzt hier raschelt, wir müssen natürlich auch in dem Buch von Peter blättern. Ah, es gibt keinen Grund, schneller zu werden. In dem Kapitel hatte ich mir unterstrichen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was das ja alles, was wir vorher gesagt haben, so ein bisschen auch auf den Punkt bringt. Ist jetzt ein Zitatsprung, aber das Laufen dient dazu, dass wir unsere Grenzen spüren. Jetzt kommt der Sprung. Ja, wir wollen und können besser werden, jeden Tag. Aber sich dabei bewusst zu machen, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind, ist klug. Das finde ich toll. Das ist genau richtig. Das wollte ich
jetzt. Ja, das war mir auch wichtig. Ja.
Zu Dieter Baumann muss ich.
Jetzt müssen wir aber noch mal kurz über Dieter
Baumann reden. Ja, Dieter Baumann muss ich dir sagen, ich habe tatsächlich keinen Läufer, ja, tatsächlich wirklich keinen Läufer kennengelernt, der einerseits so große sportliche Erfolge hatte, und es gibt nichts Größeres als einen Olympiasieg, und der heutzutage sich so, so gut auf Läuferinnen und Läufer, Sportlerinnen und Sportler einstellen kann, die ja gar nicht schnell laufen wollen und können. Also er ist wirklich jemand, der ganz, ganz viel Freude, ich habe das oft genug erlebt, und tatsächlich Spaß empfindet beim Laufen auch mit sehr, sehr, sehr viel langsameren oder weniger ambitionierten Menschen. Also das muss ich einfach sagen. Großes Engagement von ihm auch, das würde er jetzt nie so breit treten, aber auch in einer Gruppe von Menschen mit Einschränkungen, wo er sich jetzt seit Jahren so still und leise engagiert und die er auch teilweise beim Laufen begleitet oder beim Gehen und Laufen begleitet. Also ich glaube, da hast du ihm ein bisschen Unrecht getan. Hast du ihn schon mal persönlich getroffen?
Nein, leider nicht. Nein, ich wollte nämlich noch was ergänzen. Also das war ja ein Punkt mit Blick auf Harald Schmid und den muss ich natürlich als Lokalpatriot verteidigen. Aber ich habe ihn an anderer Stelle auch sehr gehighlightet, sagt man auf Neudeutsch, glaube ich, den Dieter Baumann. Denn ich finde eine Sache an ihm wirklich vorbildlich und bemerkenswert. Und das natürlich jetzt, ich hoffe, ich kriege das gut rüber, damit es nicht missverständlich ist, wie er mit auch dem härtesten Bruch in seinem Leben oder auch dem härtesten Vorwurf in seinem Leben umgeht. Also wie viele zerbrechen an so einem Vorwurf? Ja. Und er ist weitergegangen. Er hat gesagt, ich lasse mich davon jetzt nicht, mir nicht den Rest meines Lebens bestimmen. Und das ist eine ganz große Leistung von ihm, zu sagen, nee, das ist nicht, ich bin nicht die Summe dieser Debatte, sondern ich bin viel mehr. Und ich lasse mich nicht darauf reduzieren. Und das finde ich, ist er ein absolutes Vorbild. Unabhängig davon, ob der Vorwurf berechtigt ist oder unberechtigt ist. Und ich habe da eine Meinung zu. Ich kann mir ehrlich gesagt, weil ich ein positives Menschenbild habe, schlecht vorstellen, dass jemand so lange so kritisch über das Thema Doping redet und es dann selber bewusst tut. Das ist außerhalb meiner Vorstellungswelt. Und deswegen will ich ihm gerne das glauben, was er dazu sagt. Und dann aber trotzdem sich davon nicht völlig beschränken lassen, sondern einfach weiterzugehen und zu sagen, ich habe aber weiter was zu sagen. Und da finde ich, ist er definitiv ein Vorbild.
Und als letztes, ich meine, dass Harald Schmid und Dieter Baumann Spätzle sind, also gut miteinander können. Sie waren ja beide im Stall Puma gegen Stall Adidas. Ich glaube, das hat sie dann auch geeint. Haben viele Kontakte gehabt. Also ich glaube, die beiden haben sich hervorragend verstanden, soweit ich mich erinnere. Aber das hier soll kein Dieter Baumann-Podcast sein, sondern ein Peter Tauber-Podcast. Peter, ich muss so ein paar einfache Fragen auch raushauen. Überwiegend, warum läufst du jetzt, heute?
Weil ich merke, dass es mir gut tut. Ich habe neue Ideen, ich bin ausgeglichener, es macht mir Spaß, gerade auch wenn ich mich gezwungen habe. Und ich habe natürlich im Laufe der Jahre gelernt, nicht nur, dass ich was über mich selber lerne, sondern ich habe beim Laufen so viel auch tolle und nette Menschen kennengelernt. Da wäre ich ja arm, wenn ich das nicht gemacht hätte und jetzt nicht weitermachen würde. Und so freue ich mich eben über meine kleine Runde hier in Gelnhausen oder dann auch mal wieder auf einen größeren Lauf, den ich so in meinem Kalender habe.
Aber wir wissen ja auch, wer deine Karriere, deine Laufkarriere gerade verfolgt, dass du auch immer wieder Wettkampfziele hast. Du bist aktuell beim Hannover Marathon dabei gewesen.
Genau.
Bist hervorragend gelaufen, auch in einem Zeitbereich 4 Stunden 20, richtig?
Genau.
Ja, also das ist in der Regel der Meridian so von allen deutschen Marathonläufern liegt genau da bei 4 Stunden 23. Also bis in der schnelleren Hälfte vermutlich um 2 Minuten. Das macht man ja jetzt auch nicht ohne eine große Regelmäßigkeit und auch mit, wie gesagt, einer gewissen Portion Anspruch und Ehrgeiz.
Den habe ich natürlich. Mein Lieblingslauf ist immer der Brüder-Grimm-Lauf. Das sind bis Sonntag 82 Kilometer durchs Kinzigtal von Hanau nach Steinau. Der kommt jetzt wieder im Juni. Da freue ich mich schon drauf. Und da habe ich natürlich immer wieder Laufziele. Und das Schöne ist, ich laufe dann eben halt gerne auch mal eine andere Stadt. Manchmal eine Stadt, die ich schon kenne. Und die erläuft man sich eben ganz anders, als wenn man im Taxi sitzt oder gar in der U-Bahn unterirdisch. Dann kriegt man nicht viel mit von München oder anderen Städten. Und das habe ich mir weiter vorgenommen, dass ich das immer mal mache, um ein bisschen rumzukommen.
Was sind so die eindrücklichsten Laufstrecken? Also was sind die schönsten Strecken, die du am ehesten erinnerst?
Also ich habe unheimlich gerne den Marathon in Reykjavik gelaufen, in Island. Der war toll. tolle Atmosphäre, tolle Menschen, tolle Insel, tolles Land. Und auch noch ein Tag mit 15 Grad, also perfektes Wetter. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal Reykjavik laufen würde, weil es kann nicht nochmal so gut sein. Sonne und ach, es war alles schön. Noch Musikfestival am Abend. Also das war sicherlich einer meiner schönsten Marathonläufe. Tel Aviv war auch toll und Frankfurt ist halt so ein bisschen der Heimmarathon. Frankfurt mag ich auch sehr.
Aber spannend, dass du jetzt tatsächlich Laufwettkämpfe benennst. Ich dachte eher so irgendwelche Sideruns oder Menschen, die du getroffen hast oder sonstige
Lauf. Ja, das ist eine andere Kategorie.
Ja.
Da gibt es natürlich, und das ist in der Tat inzwischen so ein bisschen Programm, da gibt es eine Strecke, die ist halt, die sagt so viel aus und die hat so viel auch emotionale Bedeutung. Das ist in der Tat der Weg zu den vier Fichten.
Ja.
Das ist der zweithöchste Punkt bei uns im Büdinger Wald. Du läufst von Gelnhausen aus, wo ich wohne, eigentlich erstmal nur 8,5 Kilometer hoch. Es geht ein bisschen mal, also auch mal konstant und geht's mal wieder runter, aber am Ende hast du nur ungefähr 300 Höhenmeter auf dem Tacho und dann bist du oben und oben wirst du belohnt, weil du an so einer großen Wegekreuzung stehst. Da gehen 6 oder 7 Wege ab und ich mag dieses Bild. Du musst dich anstrengen, um wohin zu kommen und dann hast du aber Möglichkeiten. Du hast dir die quasi erkämpft, diese Möglichkeiten zu entscheiden. Drehe ich einfach um, lauf wieder zurück oder mache ich noch eine Kurve, lauf woanders lang. Und dann ist das natürlich einfach schön im Wald und zu jeder Jahreszeit. Ich bin das schon gelaufen, natürlich bei Regen, Sonne, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das macht ja was mit einem, wenn du so eine vertraute Strecke hast. Das hat einfach auch was Meditatives. Du weißt, was kommt. Es fühlt sich trotzdem immer anders an, trotzdem gleich. Also das ist eine ganz wunderschöne Strecke, die vier Fichten hoch.
Das schreit ja danach, dass du die auch anderen zugänglich machst, oder? Dann musst du da.
Ja, wir wollten, Mike und ich wollten schon mal so einen Vier-Fichten-Lauf ins Leben rufen. Das steht noch auf der Geheimliste. Ja. Jetzt ist es nicht mehr geheim, jetzt muss ich es machen. Ich hoffe, du kommst dann.
Ich komme. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall und will, da ich ja sportlich ehrgeizig bin, will ich einen Platz vor dir sein.
Das kriegst du hin, glaube ich.
Nein. Ich hau noch so ein paar Fragen raus, die wir immer wieder auch mal so standardmäßig an unsere Gäste raushauen, weil die einen Läufer definieren. Lieber morgens, mittags oder abends laufen? Jetzt musst du dich relativ kurz jeweils halten. Darfst aber mehr als ein Wort sagen.
Mittags.
Mittags.
Wenn ich zu Hause bin, mittags.
Sehr gut. Während des Laufens Musik hören oder keine Musik hören? Also mit Kopfhörer oder ohne Kopfhörer?
Im Wald ohne Kopfhörer, im Tal mit Musik.
Okay, im Wald ohne, im Tal mit. Ja, auch nicht schlecht.
Im Wald habe ich die wunderbaren Geräusche des Waldes, im Tal höre ich eh nur Autostraße, Zug, dann kann ich auch Musik hören.
Nüchtern laufen oder vorher was essen zu dir nehmen?
Da ich eigentlich immer ausgiebig nur abends esse, meistens nüchtern, wenn ich morgens oder mittags laufe.
Short oder tight? Also Shorts ist...
Shorts.
Okay. Das eine hattest du schon beantwortet. Lauf tracken oder nicht tracken?
Immer tracken.
Gott, was ein Stress.
Aber es macht so einen Spaß.
Schneller Schuh, also Carbon-Schuh oder normaler Dauerlaufschuh?
Normaler Dauerlaufschuh.
Lieber kurz und schnell Intervalltraining oder lang und langsam? Long Jog?
Lang und langsam.
Gut.
Unter 10 ziehe ich die Schuhe nicht an.
ein weiteres Thema, ein sehr persönliches, ich weiß nicht, aber du hast es im Buch benannt, deswegen dürfen wir das hier auch ansprechen, ist, dass du ein Kapitel, das eines der letzten Kapitel nennst du auf der Zielgeraden, wenn ich recht erinnere. Ich habe es mir hier leider jetzt nicht notiert, aber ich habe das Buch vor mir. Liege ich da richtig?
Ja,
kann da reinblättern. Wo du nochmal sehr, sehr persönlich benennst, dass deine Schwester MS hat, Multiple Sklerose, und dich das beim Schreiben des Buches auch so ein bisschen irritiert hat, ob du dann als der Bruder, der viel und schnell laufen kann, dazu ein Buch verfassen kann. Und du hattest irgendwo auch geschrieben, du wolltest es ihr erst zum Redigieren nochmal geben und warst dir nicht ganz sicher, ob und so weiter. Und sensibilisierst da ja im Grunde auch für mich dafür. Du nimmst da mehr die Sicht auch der Kranken ein und sagst, dass die ja im Grunde nichts davon haben, wenn wir deren Krankheiten versuchen zu ignorieren. Aber ich nehme eher die Haltung ein, aber die kommt da auch vor, aber wird nicht so ausgerollt, dass wir ja immer wieder eigentlich wahnsinnig dankbar sein sollten als diejenigen, die eben nicht krank sind. Und das tun wir selten genug. Das hattest du eben so ein bisschen schon mal gesagt in dem Vergleich, als du Staatssekretär wurdest und da gesagt hast, oh, Verteidigungsminister bin ich nicht geworden, nur Staatssekretär. So geht es uns vielleicht und sagen, oh verdammt, ich bin die Runde heute, meine Stammrunde 3 Minuten langsamer als vor einem Jahr gelaufen. Was ist bloß mit mir los, anstatt dankbar zu sein, ich kann laufen.
Na, ich hatte das ja selbst, als ich so schwer krank war, und das habe ich ja erzählt, wie ich dann wieder ins Laufen gekommen bin. Aber ich hatte eben immer, und das hat es mir ja auch leichter gemacht, ich hatte immer diese Perspektive, es kann wieder werden. Mhm. Und meine Schwester und andere Menschen, die so eine schwere chronische Erkrankung haben, die wissen halt, das wird nicht wieder. Das bleibt jetzt so. Es wird höchstens schwieriger. Und deswegen hatte ich auch diesen Reflex, kann ich ein Buch, wo es um Bewegung geht, um den Weg, auch den Weg durchs Leben. Also das Laufen ist ja eben, wir haben schon jetzt so viel darüber gesprochen, auch eine wunderbare Metapher für ganz viele Dinge. Deswegen reden wir auch in so einer Sprache, die viel mit Laufen und Bewegung zu tun hat. Passt das ganz gut, das mit einem Buch zu verbinden. Aber wie wirkt das eigentlich auf Menschen, die eben diese Bewegung höchstens noch metaphorisch nachvollziehen können? Wollen die das? Ist das für die eine Zumutung, das so anekdotisch, wie ich das teilweise natürlich auch mache, wenn ich von bestimmten Läufen schreibe, die mir Sachen auch verdeutlicht haben? Wie nehmen die das auf? Und da habe ich viel gelernt, weil meine Schwester schon diese Ärztefrage, ich habe dann gesagt, Steffi, darf ich dir das zum Lesen geben? Die ist halt sprachgewandt und findet nochmal 10 Fehler, die ich übersehen habe im Lektorat. Und da hat die gesagt, ja natürlich, warum denn nicht? Sag ich, na, ich wollte dich da jetzt nicht sozusagen damit konfrontieren. Und dann sagt sie, nee, das Thema habe ich doch trotzdem. Also selbst wenn ich nicht wie du die Laufschuhe anziehe, aber das Thema in Bewegung zu sein, nach vorne zu schauen, weiterzumachen, immer wieder neu anzufangen, das habe ich doch genauso wie du, halt ohne Laufschuhe, aber ich verstehe total, was du meinst. Und das fand ich schön, weil das auch vielleicht eine selbst auferlegte Sprachlosigkeit gegenüber solchen Menschen ja wegnimmt. Also man kann auch als begeisterter Läufer dann erzählen, warum einen das Laufen so fasziniert, und kann eigentlich darauf vertrauen, dass wenn man das jetzt mal löst von den 10 Kilometern, die man gerannt ist, sondern das, was einen daran ja in Wahrheit meistens wirklich berührt, dass andere das super nachvollziehen können, auch wenn sie selber gar nicht laufen.
Ja,
und nicht laufen können.
Ja, ja. Und hat sie es dann redigiert oder hat sie es nicht?
Ja, sie hat es redigiert. Sie war bei der Vorstellung dabei und hat einen riesen Spaß gehabt. Und ich werde mich revanchieren. Sie schreibt gerade jetzt ihr erstes Buch über ihre Krankheit und wie das eben ist mit chronischen Erkrankungen. Und da kommt das Thema in Bewegung sein, vorankommen, natürlich auch ganz zentral vor. Das sind dann Gedanken, die kenne ich natürlich auch. Auch wenn ich Gott sei Dank diesen Weg ohne Hilfsmittel zurücklege.
Ja. Du steigst ja aus deinem Buch mit 10 Tipps für den Lebenslauf. Die würde ich gerne ganz rough auch einmal durchgehen, wenn du magst. Ist das
ja,
gut?
Ja, machen wir zum Schluss, gerne.
An der roten Ampel stehen bleiben, heißt der erste.
Ja, unbedingt. Erstens, wir haben Regeln in der Gesellschaft, damit wir das miteinander besser aushalten. Und wenn alle sich an die Regeln halten, ist das nicht so schlecht.
Aber du weißt, was dazu die Alternative ist, ne?
Was sind die Alternative?
An der roten Ampel einhalten und auf der Stelle weiterlaufen.
Nein, das geht nicht. Das finde ich, das ist Kraftverschwendung, das macht man nicht.
Okay. Sei freundlich ist Tipp Nummer 2. Läuferinnen und Läufer grüßen einander.
Nicht überall, habe ich festgestellt. Es gibt so Städte, wo offensichtlich das Grüßen unter Läufern nicht opportun ist, und das finde ich eine Unsitte. Ich finde das schön, wenn man sagt, hallo, es reicht ja nicken. Man muss ja nicht stehen bleiben und sich sein Leben erzählen, aber mal freundlich nicken oder die Hand heben, finde ich schön.
Eint uns, finde ich auch gut. Ich wundere mich ja, dass es noch immer nicht nach sechs Jahrzehnten des Laufbooms noch immer nicht den Läufergruß so gibt. Irgendwas mit der Hand, keine Ahnung. Nee, das wäre schon ganz schön aufwendig. Aber ich finde auch, ein freundliches Nicken ist das Mindeste. Ich hatte zuletzt eine Begegnung an der Alster, wo mir ein Herr entgegenkam, der, das ist jetzt nicht so sensationell, aber der trug ein Schild in der Hand, wo auf Englisch drauf stand, bitte drückt mich, es braucht mehr Drücker in dieser Welt. Mhm. Er war zivil gekleidet, ich lief und von Weitem sah ich den Herrn schon mit dem Schild. Ich konnte das Schild aber nicht lesen natürlich, aber die Reaktion der Menschen war keine großartige. Mich hat es trotzdem interessiert, ich habe drauf geguckt, bin weitergelaufen. Und dann habe ich gedacht, verdammte Scheiße, komm, habe umgedreht. Hab diesen Herrn, also der war noch mal etwas älter als ich, hab den dann gedrückt und war total lieb, nahm dann aber mit, dass auch Menschen, die keinen Sport treiben, ganz schön nach Schweiß riechen können. Ja, was das auch immer jetzt bedeutet. Aber ja, doch, grüßen sollte man. Hör auf dich selbst, ist dein dritter Tipp.
Ja. Nicht so viel fragen, was andere von einem wollen, rausfinden, was man selber will.
Zeige Respekt, der vierte Tipp.
Ja, unbedingt. Respekt ist das ganz wichtig, haben wir gerade zu wenig in unserer Gesellschaft.
Ja, und hatten wir ja eben jetzt auch schon auf unseren Sport bezogen, dass egal ob erster oder letzter, genau. Jeder ist die gleiche Strecke gerannt. Ja, finde ich auch gut. Achte auf dein Tempo, auch das haben wir ja schon vertieft.
Aber genau, sich selber nicht überschätzen. Richtigen Maßstab wählen.
Und andererseits dann aber Tipp 6, scheue die Herausforderung nicht.
Genau, Grenzen sind ja dafür da, dass man sie erweitert und dabei eben lernt, dass man welche hat. Das ist ja der Trick.
Ja, und dann kommt
ein Tipp. Und mit erweitern meine ich nicht zwingend schneller zu werden oder längere Strecken zu laufen. Grenzen erweitern kann auch was ganz anderes sein.
Und dann kommt ein Tipp an dich selbst. Du brauchst ab und an eine Pause.
Ja. Definitiv. Mache ich ungern beim Laufen.
Spannend ist noch, sei ein Vorbild. Achter Tipp.
Ja, finde ich schon. Ich finde, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Helden, weil die immer auf irgendwelchen Podesten stehen und Vorbilder sind uns sehr viel lebensnäher und haben den Vorteil, du musst ja nicht rund um die Uhr 24/7 Vorbild sein. Das ist viel zu anstrengend. Es reicht ja, wenn du es in einem Punkt bist für andere. So wie du dir eben auch Vorbilder suchen kannst, die irgendwo was machen, wo du sagst, ach Mensch, wie toll, ach und das könnte ich auch gerne und das müsste ich jetzt auch mal probieren und die macht das so gut, warum kann ich das eigentlich nicht? Also ich finde, wir dürfen schon auch anderen schauen, die was Tolles tun und sagen, da so will ich auch gerne sein.
9, ganz wichtig, dehnen, okay. Mhm. Ja.
Das ist ein Appell an die Vernunft. Okay. Ich dehne nicht so gerne. Das mag ich überhaupt nicht. Aber es ist vernünftig.
Und ja,
Vernunft
du schreibst,
ist jetzt nicht das Schlechteste.
Schreibst sehr schön, wir erfahren unsere Grenzen beim Laufen. Darum hat unser Körper es verdient, dass wir achtsam mit ihm umgehen. In diesem Sinne natürlich dehnen, finde ich gut. Und dann 10. Ich glaube, das lasse ich jetzt weg. Nein, vergiss den Trainingsplan, steht da.
Ja. Ich habe, aber das ist natürlich eine sehr persönliche Perspektive. Ich habe einen guten Freund, der ist vor kurzem, der Timon, seinen ersten Marathon in Dresden gelaufen. Der wollte einmal Marathon laufen. Ich habe gesagt, am Tag vor dem Rennen, wenn du ins Ziel kommst, wirst du morgen auf der Couch sitzen und überlegen, was dein zweiter Marathon wird. Nein, ich laufe nur einen. Er hat sich jetzt natürlich für den zweiten Marathon in Düsseldorf angemeldet, das war ja klar. Und der hat akribisch nach Plan für diesen ersten Marathon trainiert. Und ich habe deswegen da so ein bisschen, nicht eine Aversion, aber ich habe das nie gemacht, weil das für mich natürlich genau den Wert des Laufens konterkariert hätte. Ich war in so vielen Zwängen in Berlin, dass ich nicht noch einen dritten oder vierten, fünften Zwang mit einem Trainingsplan ausgehalten hätte, sondern für mich ging es einfach darum, für mich war das das Gegenteil von Plan, das war Freiheit. Und ich habe es gemacht, wann und wo und wie lang. Hauptsache, es ging irgendwie ein bisschen laufen. Und ein Plan ist notwendig, aber die Realität schreddert ja die meisten Pläne. Und dann trotzdem zu machen, darum geht es eigentlich. Trotzdem loszulaufen, auch wenn ein Plan nicht funktioniert.
Ich glaube, alles hat seine Zeit und es kann durchaus auch mal die richtige Zeit für ein strukturiertes Training nach Plan sein. Aber dann sollte man nicht parallel eine Karriere machen wollen, sein erstes Kind bekommen haben und ein Haus bauen.
Ja.
Also das
genau darum geht's. Ja, genau darum. Dann ist das Laufen eben noch eine zusätzliche Belastung und nicht das Befreiende. Und das soll es doch eigentlich sein für uns.
Ja. Hinten raus in deinem Buch zitierst du Haruki Murakami. Keiner ist berühmter als Schriftsteller zu unserem Thema geworden als er. Schreibst, die meisten laufen nicht, weil sie länger leben wollen, sondern weil sie ein schöneres Leben führen wollen. Und dann schreibst du das Zitat Ende, dann schreibst du, das stimmt. Darum solltest du, und damit meinst du uns als Leserinnen und Leser, jetzt dieses Buch zur Seite legen. Und wenn du ein schöneres Leben führen willst, Doppelpunkt, lauf los. Sehr, sehr schöner Schluss. Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Nicht nur für diese knappe Podcaststunde, sondern für ein wunderschönes Buch. Mit ganz vielen tollen Anregungen. Ich kann es jedem ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist wie immer, man muss es nicht in einem Rutsch durchlesen. Man kann es immer wieder mal so in die Hand nehmen und sich irgendwelche Anregungen holen. Und ich glaube, Bene Verlag, Lauf los, Dr. Peter Tauber, das sind so die Stichworte, die man dazu eingeben müsste. Gehst du schon in die zweite, dritte, vierte und fünfte Auflage oder weißt
das
du,
weiß ich
wie gut
gesagt
oder schlecht
genau.
Es sich verkauft?
Es ist ja jetzt am 1.3. erst erschienen, das ist noch gar nicht so lange. Und ich hatte jetzt so einen turbulenten März, dass ich zwar jetzt schon die ersten 3-4 Lesungen mitgemacht habe, aber wahrscheinlich kommen gerade diese Lesungen erst so im Herbst, Winter. Wenn man dann nochmal überlegt, ziehe ich jetzt die Laufschuhe an oder gehe ich zu einer Lesung? Ach, heute könnte ich mal zu einer Lesung gehen. Das ist bei den anderen beiden Büchern von mir auch so gewesen. Jetzt kommt erstmal das Laufen. Vielleicht werde ich am Rande vom Brüder Grimmlauf eine kleine Lesung machen. Mal gucken. Also ein paar Termine habe ich da jetzt schon ausgemacht mit Buchhandlungen oder an anderer Stelle. Und es ist interessant, es kommen natürlich Menschen, die begeistert laufen zu den Lesungen. Aber dieses Grundthema, dass jeder Lauf auch ein Neuanfang ist, das beschäftigt gerade in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr viele Menschen.
Vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo irgendwann wieder über den Weg laufen und dann ein Stück dieses Weges gemeinsam laufen. Freue ich mich sehr. Danke, Peter.
Vielen Dank, lieber Martin.
Ja, es stimmt. Martin hat gerade das Ende des Buchs verraten. Aber die Tipps waren eben auch echt gut, wie ich finde. Und natürlich ist auch noch genug Buch übrig, das ihr lesen könnt, falls ihr es noch nicht gelesen haben solltet. Falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das doch gerne noch. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge, bei der wir uns wieder freuen, wenn ihr dabei seid und reinhört. In diesem Sinne heißt es wie oft an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß beim Laufen und wir hören uns.